Herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Hier geht's darum, hinter die Kulissen des Verstandes zu schauen, tiefe, echte Beziehungen zu erschaffen und die Qualität des Erlebens des Lebens zu steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Into-Being Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. In jeder Folge habe ich eine fantastische Frau aus meinem Head Coaches Team zu Gast. Entweder Svenja Blum, Manja Techen oder Nadine Brecina, die immer ein Thema mitbringen, über das wir sprechen, was saftig und spannend aus dem Alltag gegriffen ist, wo wir philosophieren und herausfinden und besprechen, wie könnte man diesen Themen vielleicht in einer anderen Qualität, in einer anderen Haltung, auf eine andere Art und Weise begegnen. Und jetzt, let's go! Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Da sind wir wieder.
Ja, liebe. Ich würde heute gerne mit dir über Beziehungen sprechen. Und zwar über das Geheimnis glücklicher Beziehungen. Nun hast du ja schon eine Beziehung, die sehr lange geht.
Würdest wir auch, du, ne? Wie lange seid ihr zusammen?
15 Jahre.
Ja.
Auch, ja. Ist ja auch schon lange, das stimmt. Aber ich glaube, ihr noch ein bisschen länger, oder?
Ja, so 22, 23.
Ja, das ist doch noch. Würdest du deine Beziehung als glücklich beschreiben?
Kommt drauf an, wahrscheinlich, in welchem Moment du fragst. Also nach dem, was die meisten unter glücklichen Beziehungen verstehen, vermutlich schon. Also ich bin sehr glücklich, Matthias an meiner Seite zu haben. Meistens.
Ja.
Es sei denn, ich bin es gerade nicht.
Ja.
Ja, genau. Also es ist ein bisschen, ist halt ein bisschen die Frage, was man da auch wieder drunter versteht, ne? Ich glaube, es gibt so ein bisschen so ein verklärtes Bild, was eine glückliche Beziehung ausmacht oder sein soll.
Ja, es geht davon aus, dass, also in meiner Vorstellung, wenn mich das jemand fragen würde, würde ich denken, okay, derjenige geht davon aus, dass man immer glücklich ist und dass immer alles happy und nett ist.
Ja.
Also das wäre für mich so die Frage. Ja.
Ja. Ja, genau. Nee, und das ist es natürlich nicht, weil, also, wir natürlich auch alle nicht dauerhaft permanent immer glücklich sind. Also jetzt mal auch unabhängig von der Partnerschaft. Gibt es ja einfach wahnsinnig viele Gefühle, die neben glücklich sein auch da sind. Traurig sein, wütend sein, genervt sein, gestresst sein, in Dankbarkeit sein, in Liebe. Also es gibt einfach so wahnsinnig viele Gefühle, die so durchlaufen. Deswegen finde ich, ist das also wenn man das jetzt so betrachtet, ein Anspruch sozusagen immer glücklich zu sein in der Beziehung, ist, glaube ich, Quatsch. Es sei denn, man würde glücklich sein als so ein underlying topic betrachten. Also weil ich, wie das hier mal ein Beispiel, was das so relativ leicht sozusagen verständlich macht, ist ja so, wie wir lieben unsere Kinder immer, auch wenn die gerade einen Wutanfall haben im Supermarkt, auf dem Boden rumtrampeln, weil sie noch ein Eis wollen, lieben wir sie ja trotzdem, aber ich bin gerade nicht in Liebe und ich bin gerade nicht glücklich und ich bin gerade, also so, sondern ich bin vielleicht, keine Ahnung, gestresst, wütend, genervt, hab Charme, was auch immer. Also sind ganz viele Gefühle, die da sind, aber sicherlich nicht glücklich sein oder die Liebe ist jetzt in dem Moment sehr präsent und doch lieben wir sie ja in dem Moment. Das heißt, also ich liebe Matthias ganz grundsätzlich und wir führen grundsätzlich eine glückliche Beziehung und ich bin nicht in jedem Moment, garantiert nicht in jedem Moment glücklich an sich mit mir, aber auch nicht glücklich mit ihm, sondern ich bin auch oft einfach genervt oder traurig oder verletzt oder was auch immer. Also da sind ganz viele Gefühle, die da sozusagen mit reinspielen. Ja. Was war nochmal die Frage?
Oh, wie ist die Frage vergessen? Ob du eine glückliche Beziehung führst oder ob deine Beziehung also glücklich ist. Genau.
Ja.
Und das ging ja so ein bisschen um die Geheimnisse einer glücklichen Beziehung. Und da ist jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie ich die Frage stelle. Oder ich würde sagen, ich frage dich, was würdest du sagen, braucht es für eine glückliche Beziehung?
Ich würde sagen, es braucht die Erlaubnis für den anderen oder die andere so dass er oder sie so sein darf, wie er oder sie ist. Also, dass ich nicht versuche, ihn anders zu haben oder sie anders haben zu wollen, als sie ist, was ja nicht so leicht ist, weil natürlich haben alle Menschen irgendwelche Eigenschaften, Angewohnheiten, Charakterzüge, die, wo wir denken, es wäre auch besser, wenn du die nicht hättest. Oder wenn du ein bisschen mehr so wärst, weil es für uns dann leichter wäre. Und dann wünschten wir uns, es wäre anders. Und ich glaube, dass das halt die funktionalste Grundlage ist, dem anderen zu erlauben, so zu sein, wie er oder sie ist, wie auch immer das aussieht. Also denen sozusagen freizugeben oder sie freizugeben und gleichzeitig in hundertprozentiger Verantwortlichkeit auf meiner Straßenseite mit was auch immer bei mir hochkommt, je nachdem, wie du bist, dass ich das halt bei mir lasse. Ich glaube, das ist die wichtigste grundlegende Voraussetzung. Ich sage ja immer, es gibt sozusagen also entweder sind wir zusammen und haben die Variante, wir gehen in Konflikte oder wir tun sozusagen den Deckmantel der Harmonie über das. Also ne, entweder gibt ja Paare, die streiten wahnsinnig viel oder zicken sich wahnsinnig viel an oder haben sowas wie so eine resignative Harmonie. Das heißt, die bleiben zusammen und es ist augenscheinlich harmonisch, aber die Distanz wird immer größer und es brodelt, aber sie bleiben zusammen. Das ist sozusagen die eine Wahl. Die andere Wahl ist irgendwann Trennung. Oder die dritte Wahl wäre sozusagen Partnerschaft als Evolution zu betrachten und was auch immer bei mir auftaucht, in Relation zu meinem Partner bei mir zu belassen. Einfach nur als krass, die Partnerschaft bringt bei mir das hoch, was ich noch nicht geheilt oder transformiert habe. Und dann, wenn ich dem anderen erlaube, so zu sein, wie er ist und für das, was bei mir hochkommt, auch vielleicht ausgelöst durch das Verhalten von dem anderen, bei mir zu belassen und dafür die Verantwortung zu übernehmen und da durchzuwachsen und mit meinen Gefühlen zu sein und in Verantwortlichkeit mit meinen Bedürfnissen und Wünschen und auch Grenzen zu sein. Also trotzdem mich wirklich eben nicht, ich sag mal, rumzustreiten die ganze Zeit oder mich zurückzuziehen und zurückzunehmen und zurückzuhalten und meine Bedürfnisse nicht mehr zu kommunizieren oder dafür einzustehen oder meine Grenzen, sondern dem anderen zu erlauben, so zu sein, wie er ist, aber mir eben auch. Also, das ist für mich auch okay, wenn ich meine Bedürfnisse habe nach, keine Ahnung, so und so viel Sex, so und so viel Nähe, so und so viel Kommunikation. Die darf ich haben, aber der andere darf auch andere Bedürfnisse haben. Und dann braucht es eben die Fähigkeit, mit dem, was bei mir ist, zu sein und zu gucken, was sind denn meine Standards für mich in meiner Partnerschaft und wofür bin ich zu haben und wofür bin ich nicht zu haben, was ist für mich okay, was ist für mich nicht okay. Und mir das eben auch zu erlauben, mich mit all dem, was bei mir ist, einzubringen.
Und wenn der andere jetzt sozusagen, wenn ich den so sein lasse, wie er ist, er aber so, wie er ist, mit dem Verhalten, mit Taten oder so meine Grenze überschreitet, gefühlt, dann bin ich ja, dass ich den anderen nicht so sein lassen kann, weil es meine Grenze überschreitet. Was mache ich dann?
Hast du ein Beispiel?
Aus meiner Beziehung jetzt nicht, aber zum Beispiel kenne ich das, dass wenn der Mann immer unfreundlich ist zu mir oder immer im Vorwurf oder immer äußert und mich das verletzt und ich möchte, dass er das unterlässt und würde jetzt davon ausgehen, ich lasse ihn so sein, wie er ist und er macht es weiter und aber es macht ja was mit mir. Was macht er?
Also erstens die erste Aufgabe, die ich mir stellen würde, wäre, mich zu fragen, wieso habe ich jemanden in meinem Leben, der so mit mir ist?
Ja.
Also, was in mir hat jemanden angezogen, der so mit mir ist? Also, es muss irgendeine Entsprechung geben, meiner Meinung nach, in meiner Konditionierung. Das heißt, aus meiner Kindheit, aus meinen noch nicht geheilten Wunden, den Schmerzen, den Themen, die da drunter liegen, dass ich Menschen anziehe, die überhaupt so mit mir sind. Das heißt, also erstmal ist er, wie er ist, aber dass er mit mir so ist oder sie mit mir so ist, sagt etwas darüber aus, dass das in meiner Welt stattfindet. Weil es gibt auch Menschen, die in Beziehungen sind, wo das nie stattfindet.
Ja.
Das heißt, die sind ein Sog oder magnetisch für andere Persönlichkeiten. Wenn ich also so jemanden in mein Leben ziehe, dann hat das eben erstmal nur mit mir zu tun. Und das müsste ich mich, das ist dann wieder sozusagen so ein cooler wie so ein leuchtender Fingerzeig, so ein Pfeil, der sagt, da bitte einmal ganz kurz, also Alert, Alert, Alert. Da liegt offensichtlich irgendetwas darunter, dass ich mich für nicht, keine Ahnung, wertvoll genug halte oder dass man halt so mit mir ist oder auch wenn Menschen so mit mir sind, habe ich auch, es ist dann immer ja mehr oder facettenreich, sowas auch wie ja, wenn Menschen so mit mir sind, dann kann ich mich auch immer zurückziehen. Also dann brauche ich auch nicht selber ganz reinzugeben, dann brauche ich auch nicht mich zu zeigen, dann brauche ich auch nicht mich verletzt zu machen, dann muss ich mich ja schützen. Das heißt, ich kann sozusagen alte Schutzstrategien, die ich schon immer hatte, aufrechterhalten und gehe nicht das Risiko ein, wirklich gehalten, wirklich geliebt, wirklich gesehen zu werden, weil das vielleicht auch wenn ich das auf einer Ebene mir wünsche, ich wünschte, es wäre so, aber wenn ich selber Angst davor habe, dass das, also weil aus meiner Konditionierung da so viel Gefahr dran klebt, dann habe ich vielleicht Angst, so gesehen zu werden oder mich ganz zu zeigen und auch gehalten zu werden und mich fallen zu lassen und zu vertrauen, dann ist es für mich sehr dienlich, jemanden zu haben, der mir das optimale Spielfeld bietet, wo ich das Risiko nicht eingehen muss und ihm die Schuhe in die Schuhe schieben kann. Weil da kann ich meine Geschichte aufrechterhalten. Ich würde so gerne, aber ich kann ja nicht, weil so wie er ist. Und muss mich halt mit dem, was bei mir dahinter liegt, aber auch nicht auseinandersetzen. Das heißt, das wäre die allererste Frage, die ich mir stellen müsste. Wieso habe ich jemanden in mein Leben gezogen, der genau so ist?
Aha.
Und dann müsste ich gucken, was ist für mich die Konsequenz, wenn er so mit mir spricht? Also ist es sowas wie, sobald du, keine Ahnung, ein Wort erhebst oder so und sowas sagst, werde ich den Raum verlassen, weil ich will nicht, dass du so mit mir sprichst. Das heißt, ich muss gucken, was ist tatsächlich faktisch meine Grenze? Und dann selber wählen, wenn diese Grenze erreicht ist, was ist die Konsequenz? Und bin ich bereit, diese Konsequenz wirklich durchzusetzen? Also jedes Mal zu sagen,
ja,
dann verlasse ich den Raum. Oder ich verlasse das Haus oder die Wohnung oder was auch immer. Also dann bin ich halt nicht mehr bereit, mit dir darüber zu sprechen. Ich spreche gerne mit dir darüber, aber nicht in dem Ton, nicht im Vorwurf. Und dann, und das ist dann das Schwierige, weil nicht ohne Grund wir eben jemanden in unser Leben gezogen haben, der so ist. Es wird für mich schwierig sein, diese Konsequenzen durchzusetzen, weil das entgegen meinem Sog läuft.
Ja.
Immer.
Ich kann mir auch, es ist auch schwierig, das dann teilweise zu spüren, weil es ja entgegen, also deinem System, das ist ja wie so ein blinder Fleck und dann merkst du es nicht und erst hinterher und das läuft dir dann bei dir ab, genau. Ja.
Ja. Ja, genau, dann brauchen wir auch eine große Portion Milde mit mir und auch mir, ne, dann mir zu erlauben, da irgendwie so durchzuwachsen. Also zu merken, ich wollte doch eigentlich die Konsequenz, jetzt hat er wieder mich angemotzt und ich habe aber nicht irgendwie den Raum verlassen, voll doof. Und dann kann man aber sagen, ja, okay, ich übe das ja, nächstes Mal kann es ja auch nochmal wiederholen, zu sagen, wollte ich eigentlich den Raum verlassen, ich habe das irgendwie nicht mitbekommen, merke aber, ich bin jetzt wieder irgendwie im Vorwurf, ich finde dich jetzt wieder scheiße dafür, dass du so warst, aber ich habe auch nicht auf mich selber aufgepasst, nur zur Erinnerung, ich werde nächstes Mal, wenn du so ein bisschen Raum verlassen, weil ich will das so nicht. Und dann halt auch nicht den Raum dann zu verlassen im Sinne von so, jetzt bist du wieder so mit mir, hau ich ab. Das wäre dann wieder sozusagen, ich bediene das gleiche System.
Ja. Ja.
Sondern zu merken, krass, da kommt der Schmerz, da kommt die Wut, da kommt der Rückzug, da kommt die Angst, das Kleinmachen, die Hilfsbedürftige, die Ohnmacht, was auch immer bei mir dann da ist. Und das zu spüren und dann zu sagen, so, ich merke, du machst das und das oder jetzt sprichst du wieder so mit mir. Ich habe letztes Mal gesagt, ich verlasse jetzt den Raum. Und auch wenn das schwer für mich ist, ich verlasse jetzt den Raum, weil ich will nicht, dass du so mit mir sprichst.
Ja.
Und das ist halt ultra schwer, weil wir halt sofort, ja, wir sind ja nicht ohne Grund getriggert und sobald wir getriggert sind, sind halt all diese alten Gefühle da. Und sobald all diese alten Gefühle da, ist es total schwer, als erwachsener Mensch zu sagen, ich habe das gesagt, dass das die Konsequenz ist, deswegen lasse ich jetzt den Raum, sondern wir sind so, das ist, was ist bitte wieder, das ist deswegen muss ich jetzt. Also wir sind so schnell dann halt da drin.
Ja.
Deswegen brauchen wir auch sowas wie Praxisübungen, um da durchzuwachsen, um das zu abstrahieren, weil es eben nicht. Das ist eine Überlebensstrategie. Also das, was dahinter steht, die Gefühle, die fühlen sich an, wie mein Leben ist bedroht. Also die sind so intensiv, wie sich eine Situation anfühlen würde, die lebensbedrohlich ist. Und deswegen ist es einfach wirklich nicht leicht, obwohl es sehr simpel ist, nicht unbedingt leicht, da so rauszuwachsen.
Und es ist ja, die Frage war ja das Geheimnis glücklicher Beziehung und die Beziehung zu dir. Nämlich genau das wahrzunehmen und zu spüren, was macht das mit mir? Was ist bei mir? Die ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt in glücklichen Beziehungen. Oder steht an erster Stelle fast, um einzuchecken bei dir und zu gucken, wie kann ich mit dem anderen in Beziehung gehen? Oder was möchte ich? Was brauche ich? Wo ist meine Grenze? Was löst das bei mir aus? Was für Gefühle kommen hoch? würde ich fast sagen.
Ja, voll.
Ist voll. Erste Stelle. Ja.
Weil, ne, und da wird ja immer gesagt, so, du musst dich selber lieben, damit andere dich lieben können.
Ja, stimmt.
Das, ne, stimmt ja auch.
Ja, ja.
Und das ist nur, finde ich, immer schwer greifbar.
Mhm.
Irgendwie. Aber ich lege natürlich die Standards fest, wie Menschen mit mir sind. Ja. Also wenn ich das mit mir machen lasse, dass jemand so mit mir ist, dann liegt es daran, dass ich das mit mir machen lasse. Also dass ich das akzeptiere, weil ich das für ein valides Verhalten halte, dass jemand so mit mir sein darf.
Ja.
Aber wenn ich für mich besser, sage ich mal, sorgen würde oder gut sorgen würde, weil ich mir wichtig bin und ich für meine Bedürfnisse und Wünsche und Grenzen einstehe und dafür die Verantwortung übernehme, dann wäre das überhaupt gar keine Frage. Was wir jeder Freundin raten würden, das kannst du so doch nicht mit dir machen lassen.
Ja.
Das hast du nicht verdient.
Ja.
Das bräuchte es eben auch für uns. Und solange wir das nicht machen, und das ist halt das, was so schwer manchmal fühlbar ist, setzen wir eben die Standards dafür, wie Menschen mit uns sind, auf der Grundlage, wie wir mit uns sind. Also gehe ich selber immer über meine Grenzen und sorge für, keine Ahnung, viel zu viele Termine in meinem Kalender, zu wenig Selfcare, zu viel Stress, zu, keine Ahnung, kümmere mich nicht um, keine Ahnung, jetzt als Frau, ich merke, dass es für mich zum Beispiel wichtig ist, wenn ich mich zurecht mache morgens, dass das halt für mich ein wichtiger Faktor ist oder dass ich meinen Sport mache, dass ich meine Meditation mache. Sind das sozusagen Standards, die ich erfülle oder nicht? Also weil zum Beispiel, das war für mich schon immer non-negotiable, morgens meine Morgenroutine zu machen, auch als die Kinder total klein waren. Und da gibt's einfach null Frage drüber von niemandem hier. Und gar keine Diskussion, weil ich da keine Frage drüber habe. Also es gibt einfach auch nicht, als die klein waren, wenn die da angekommen sind, rumgenölt haben. Ich habe, wenn ich in der Meditation saß, konnte ich zwar nicht mehr besonders gut meditieren, aber ich habe nicht reagiert, weil für mich klar war, nein, wenn ich in der Meditation bin, reagiere ich da nicht drauf. Ja. Dann kannst du noch so rumlölen irgendwie hier neben meiner Yogamatte, mache ich nicht. Das heißt, das ist ein Standard, den ich habe, wie ich mit mir bin. Da gibt's hat keiner eine Frage drüber, weil die wissen schon immer, so macht sie das und da gibt es auch keine Diskussion. Aber in anderen Bereichen, in denen mir das nicht so leicht fällt, irgendwie mich abzugrenzen von, jetzt habe ich was zu essen gemacht und habe aber nicht so richtig vorher gefragt und dann wollen die doch nicht essen, weil sie sich schon unterwegs was gekauft haben und dann da merke ich, da bin ich dann, da fange ich an zu schwimmen. Mhm. Aber das liegt daran, dass ich die Standards halt nicht klar habe. Ich mache nur dir was zu essen, wenn ich davon ausgehen kann, du bist da.
Ja.
Und bringst Hunger mit. Das heißt, du müsstest dafür sorgen, mir diese Information zukommen zu lassen, sonst gibt's hier nichts zu essen. Dann bin ich sozusagen wieder klar mit meinen Standards und dann, wenn die das wollen, mache ich das gerne, aber dann würden die sich sozusagen melden. Das heißt, da, wo unsere Bedürfnisse nicht gesehen werden, können wir immer davon ausgehen, dass das daran liegt, dass wir selbst nicht für diese Bedürfnisse einstehen. Das hat immer nur in allererster Linie was mit unseren zu tun. Unsere Standards. Ja.
Ja. Ich glaube, das ist total hilfreich für viele, die sich fragen, warum geht er so mit mir um oder sie so mit mir um?
Yeah.
Oder es ist ja auch so dieses so toxische Beziehung. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie gerade so super in den sozialen Netzwerken und irgendwie so ein Begriff, der ja so modisch, genau. Und da ist es ja auch so, dass dann der Blick so oft gelegt wird, so der toxisch ist, in Anführungsstrichen, der Täter ist der.
Yeah.
Und wenn das hat ja immer... Wenn aus der Sichtweise, Interviewing-Sichtweise, haben ja jeder was damit zu tun. Und da ist es natürlich, weil ich glaube, diejenigen, die vermeintlich nicht gut behandelt werden, fühlen sich auch oft hilflos. Und wenn du sehen kannst, das ist mein Teil daran oder das könnte ich machen und da könnte ich hingucken, gibt das, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Sichtweise und auch eine Form von Selbstermächtigung zurück.
Ja, total. Finde ich ganz, ganz spannend, dass du das gerade so mal sagst, weil das ist, glaube ich, oft so. Ich fühle mich irgendwie hilflos oder ohnmächtig oder auch sowas wie, ich sabotiere mich auch selber. Ich sehe schon, dass ich so schlecht bin und nicht gut genug für dich und so. Du hast ja auch, also sowas auch immer sozusagen das Thema ist. Aber dass diese, gerade mit jetzt sowas wie das der toxische und Narzissten wird ja auch immer gesagt, ja, ich habe genau, einen narzisstischen Partner, das ist auch gerade ganz en vogue.
Ja.
Dann müsste ich mich fragen, wieso ich mir einen narzisstischen Partner ausgesucht habe. Ja, das wusste ich am Anfang nicht so. Ja, vielleicht nicht auf der Ebene, dir war nicht in der Gänze alles bewusst, was passieren wird. Und doch hast du schon immer zu dieser Person gepasst, sonst hättest du dich nicht verliebt, sonst hättest du diese Person nicht ausgesucht. Und auch, und das ist ein bisschen schwer manchmal zu greifen, wenn man diese Arbeit in der Tiefe nicht kennt, aber auch sowas wie Hilflosigkeit oder Ohnmacht oder Selbstsabotage, das sind tatsächlich auch Kontrollstrategien in der Partnerschaft, also Muster, die wir uns angeeignet haben, was nicht heißt, dass diese Gefühle nicht wirklich sich so anfühlen wie, oh Gott, ich fühle mich ohnmächtig, ich fühle mich hilflos. Die sind super intensiv und ganz furchtbar. Mhm. Und doch ist es so, dass, ich sag's mal ein bisschen komisch, mich hilflos zu generieren, mich ohnmächtig zu generieren, mich überfordert zu generieren, mich so zu generieren, als dass ich es noch nicht mehr schaffe, mich selbst zu steuern und mich ständig selbst sabotiere, ist eben auch eine Strategie in der Partnerschaft, den anderen zu kontrollieren, die aber geschickt verpackt ist, weil die halt so aussieht, als wenn ich ja nicht anders kann. Aber dafür sorgt, genau dieses Gefühl in anderen hervorzurufen, nämlich, okay, ich kann sie ja auch nicht in die Verantwortung ziehen, weil sie kann das ja nicht anders. Ich kann ja auch nicht, also das kann ich ja nicht von ihr verlangen, das kann ich ja nicht erwarten, das kann ich ja, ne, weil es kriegt sie ja halt nicht hin und sie weiß es halt nicht besser. Also das heißt, ich habe dann auch was davon, dass so ein Gefälle in der Partnerschaft entsteht, wenn ich mich so klein mache. Zum Beispiel von einem Narzissten.
Ja.
Glaube nicht, dass es so viele Narzissten gibt, wie manchmal da draußen gesagt wird. Wenn man das jetzt die krass pathologisch-psychologische Diagnose zumindest meint. Und narzisstisches Verhalten, also egoistisch-selbstsüchtiges Verhalten, kommen die meisten von uns sich tatsächlich auch an die eigene Nase fassen. Aber wenn ich jemanden in mein Leben hole, der halt tatsächlich sehr selbstzentriert sich verhält, müsste ich mich eben fragen, wieso dient mir das? Also was hängt bei mir daran, dass ich so jemanden irgendwann mal, auch wenn das vielleicht gut besser verpackt war damals, attraktiv gefunden habe, weil die Grundzüge waren ja auch damals schon da. Und da, also ne, so wie ich ja auch mit Matthias, wir ja auch so feststecken in Beziehung, ich meine, oder auch immer wieder in Beziehungsmuster zurückfallen oder auch geraten. Aber wir uns eben auch darin treffen, dass ich immer mich für die Gute halte und die alles, die sich weiterentwickelt, sich um alles kümmert, Verantwortung trägt für alles und niemand, ne, keiner sorgt sich mal um mich und er ruht sich immer darauf aus und zieht sich da zurück und tut das dann so. Das, weil mir das dienlich ist, in meinem Beziehungsmuster ihn klein zu machen und dann schön nämlich die Kontrolle über alles zu haben, schön alles zu entscheiden, alles zu dominieren, mich ja nicht verletzlich zeigen zu müssen, obwohl ich immer behaupten kann, ich hätte gerne einen starken Mann an meiner Seite, an dessen Schulter ich mich anlehnen kann. Haha. Wäre mir viel zu groß das Risiko, mich verletzlich zu zeigen und darauf zu vertrauen, dass jemand mich da drin hält, ist nämlich nicht meine Go-To-Strategie.
Ja.
Deswegen passt es mir, jemanden zu haben, der das nicht per se mitbringt, von sich aus ständig, weil ich dann ihm die Schuld in die Schuhe schieben kann. Du bist halt nie, obwohl ich würde so gerne jemanden haben, an dessen Schulter ich mich anlehnen kann, aber nie das Risiko auftritt, dass ich das auch tatsächlich tun muss, weil ich schön alles rumdominiere.
Ja, kenne ich auch sehr gut. Das ist die Frage, aber ich wollte dich fragen, was hat sich mit deiner Beziehung oder ist deine Beziehung jetzt glücklicher als vor 10 Jahren? Aber es geht ja nicht so ganz auf. Also ich würde eigentlich gerne wissen, hat sich deine Beziehung mit deiner persönlichen Entwicklung und dem, was Into Being auch ausmacht, wie hat sie sich verändert? Oder was ist die größte Veränderung?
Also erstmal kann ich sagen, dass ich, wenn wir bei glücklich sein bleiben oder erfüllt sein, ist auf jeden Fall meine Partnerschaft, bin ich erfüllter in der Beziehung, als ich das vor 10 Jahren war, als ich das vor einem Jahr war, als das vor 2 Jahren war.
Ja.
Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Also du würdest sagen, die Tendenz steigt immer weiter.
Genau.
Mhm. Ja.
Ja. Genau, die Tendenz steigt immer weiter. Und zwar, weil ich mich und dann Matthias auch, wir uns immer weiter aus den eigenen Konditionierungen raus entwickeln. Das heißt, am Anfang haben wir wahnsinnig viel gestritten. Wahnsinnig viel gestritten. Mhm. Also, wir haben eine sehr kurze Verliebtheitsphase gehabt und sind dann quasi direkt nicht über los, sondern direkt in die Konfliktphase rein. Und haben uns wirklich, wirklich ineinander verhakt und bitterböse, also wirklich so, also in so richtig in unseren Traumata getroffen mit wahnsinnig viel Drama und Tränen und waren dann auch mal getrennt am Anfang und dann waren diese Streits, die waren dann tagelang, bis wir dann irgendwie das geschafft hatten, die irgendwann wieder aufzulösen und dann uns sozusagen aneinander anzunähern und das irgendwie einigermaßen auszusprechen und irgendwie einigermaßen aus dem Weg zu räumen und haben einfach jahrelang, man muss schon sagen, die ersten Jahre haben wir dann uns auch wahnsinnig viel weiterentwickelt, aber sind, also ich sag mal, haben dennoch weiterhin immer unsere Muster bedient, also sind sozusagen in dem Muster drin geblieben und haben uns dann in dem Muster darauf geeinigt, ich bin die Gute, er ist das Problem.
Ja.
Was ich sehr rücksichtsvoll von ihm fand, dass er das auf sich genommen hat. Hat ihm auch gedient. Das heißt, wir hatten die immer gleiche Dynamik in den Konflikten, bis wir dann angefangen haben, irgendwann das zu entdecken. Ah ja, krass, wir so richtig, richtig geklärt ist es eigentlich nicht, weil wir uns immer wieder zurückbesinnen auf die alten Muster und die alten Strukturen. Ja. Das heißt, erst als wir angefangen haben, uns bewusst oder ich für mich angefangen habe, ich bin die treibende Kraft, was, glaube ich, sehr klassisch ist und auch eine weibliche Tendenz, sich mit der Innenwelt auseinanderzusetzen und dann das reinzubringen in die Beziehung und auch dem Mann zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich mich immer weiterentwickelt habe und Matthias immer wieder gefolgt ist. Das heißt, ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt habe, was eben die Dynamik ist, immer mehr verstanden habe, wieso ich jemanden in der Partnerschaft habe, der eben nicht die starke Schulter ist, sondern den ich dann anfange, nicht mehr ernst zu nehmen und für zu dumm zu halten und überhaupt gar keinen Respekt mehr habe und das Gefühl, ich habe 3 Kinder und wieso mache ich ihn an meiner Seite zu so jemanden? Also wieso sehe ich ihn so? Dann könnte man sagen, naja, weil er bietet mir ja genügend Anlässe, das so zu sehen.
Ja.
Aber die Frage ist, wie kommen diese Anlässe zustande und was habe ich damit zu tun eben auch? Also wie sozusagen, wie die Dynamik ist und mal unabhängig davon, ob er dazu irgendwelche Anlässe bietet, immer wieder auch da in die gleiche Kerbe mit reinzuhauen und mich immer wieder größer zu generieren, machtvoller zu generieren, zu dominieren, es besser zu wissen, auch so einen moralischen Standard zu haben von, ich weiß es besser und so geht's richtig und du kannst das nicht und du machst das falsch. Und damit immer wieder dieses Gefälle bestätigen. Dann, als ich angefangen habe, mich sozusagen außerhalb von diesem Muster zu, also sozusagen wirklich festzustellen, okay, krass, er hat schon auch, also er hat recht, dass das nicht alles nur auf seiner Straßenseite liegt. Das fand ich dann erstmal sehr unangenehm, die Erkenntnis. Dass er nicht alleinig das Problem ist.
Ja.
Und dann immer mal wieder auch festzustellen, okay, krass, ja, da habe ich das gemacht, da habe ich ihm so begegnet, da habe ich ihn so gesehen. Und dann viel mehr angefangen habe, mich zu entschuldigen für das, wie ich mit ihm war, wie ich ihn sehe, wie ich ihn begrenze, wie ich ihn klein halte, wie ich es besser weiß und so. Und ich sag mal, so ein bisschen mein arrogantes Haupt gesenkt habe und ihn auch als erwachsenen Mann behandelt habe. Je mehr ich das mache, desto schneller ist das oder desto besser funktioniert dieser Wachstumsprozess, weil es halt echtes Wachstum ist. Nicht nur Streit in dem Muster, klären wir den Streit und bleiben aber in dem Muster und bestätigen uns das gegenseitig, sondern wir haben dann halt einen Konflikt und gucken halt, okay, was ist die Grundlage des Konflikts und gucken dann außerhalb des Musters und klären es außerhalb des Musters, so dass wir uns danach auf Augenhöhe begegnen und dann wieder näher sind. Das ist dann sozusagen, da funktioniert es dann, also ich sag mal sowas wie echtes Wachstum außerhalb der Muster und da entsteht halt ein Maß an Nähe, was sich ganz anders auch anfühlt als die vermeintliche Nähe, die wir sozusagen, wenn wir die Muster bedienen, fühlen.
Ja.
Ich habe jetzt voll die Frage vergessen, aber
Ich habe gefragt, ob sich das Glücklichsein, wenn man das so formulieren kann, in deiner Beziehung verändert hat über die Jahre oder zuvor noch vielen Jahren. Und ich glaube, die hast du schon damit beantwortet. Weil du gesagt hast, dass sie erst in dem Muster war und dann ich außerhalb der Muster wird. Und ich glaube, das ist, also der erste Schritt wäre ja, die Muster erstmal zu erkennen. Und das ist ja schon ein, ich würde jetzt sagen, schwieriger, kniffliger Schritt oder setzt auf jeden Fall voraus, auch, dass ich auch wieder bereit sein muss, bei mir hinzuschauen.
Ja, immer das Gleiche.
Immer das Gleiche. Und auch die Beziehung zu mir auch wieder und auch ein Bewusstsein dafür zu trainieren, hätte ich jetzt fast gesagt, das wahrzunehmen.
Ja, total. Und den eigenen Muskel zu trainieren, da sozusagen in diese Verantwortlichkeit reinzuwachsen. Weil das ist ja wirklich nicht leicht. Und was vielleicht noch eine Facette ist, also vielleicht die nicht zu unterschlagen ist bei der Frage, bist du glücklicher? Also definitiv. Und das heißt halt nicht, dass die Konflikte weniger tiefgehend sind. Also wir sind viel schneller, wir würden nicht mehr tagelang streiten. Das machen wir nicht mehr. Das ist meistens relativ zackig in, weiß ich nicht, ein paar Minuten oder eine halbe Stunde oder so ist das dann irgendwie auch wieder sozusagen erledigt. Aber die Intensität der Gefühle und die Tiefe der Konflikte, die wir besprechen, die ist nicht weniger geworden, weil natürlich der Evolutionsprozess funktioniert halt so, je mehr ich die konditionierten Schichten beiseite räume, desto mehr wird sozusagen die nächste darunter liegende Schicht sichtbar, die mehr Wunden und Schmerz bereithält, die noch nicht geheilt sind. Und je mehr ich das mache, desto tiefer gerate ich natürlich an die alten Themen, an die alten Schmerzen, die halt nicht weniger intensiv sind. Das heißt, die Konflikte, die wir haben, die sind nicht weniger weniger schmerzhaft, aber vielleicht sogar manches Mal mehr schmerzhafter, wobei es, weiß ich nicht, damals war einfach noch viel Drama auch mit dran geklebt und das Drama ist jetzt viel weniger, es sind einfach nur dann noch pur sozusagen diese Schmerzen. Aber dass die Klärung und die neue Ebene, auf der wir uns dann danach begegnen, einfach immer schöner, immer intensiver, immer näher, immer intimer, immer lebendiger, immer mehr ich selbst, immer klarere Grenzen, immer mehr meine Bedürfnisse, immer mehr meine Vorlieben und sozusagen Raum kriegen. Genau, das muss man nur wissen.
Ja. Ja, und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele denken, wenn sie das hören, ja, aber das kann ja nicht funktionieren, wenn nur ich das mache.
Ja.
Also dann kommen wir ja nicht weiter, weil mein Partner bleibt ja, also es wird ja nicht funktionieren, wenn jetzt nur ich mich damit auseinandersetze, wenn nur ich meine Muster angucke, wenn nur ich persönliche Weiterentwicklung betreibe.
Ja, das sagen ja super viele, ne? Das ist einfach immer wieder. Aber es geht ja nicht, also ich mache ja schon die ganze Zeit und er soll jetzt auch mal.
Genau.
Aber das ist, solange ich das denke, bin ich noch in meinem Muster drin. Also das, was ich eben gesagt habe, wir haben uns sozusagen, waren in Konflikten, aber wir haben uns letztendlich immer noch diese Muster, diese Kontrollmechanismen bestätigt. Weil sobald ich anfange, mein Muster zu erkennen und aus meinem Muster rauszuwachsen, egal was er macht oder mein Partner oder meine Partnerin macht, bestätige ich in jedem Moment, in dem ich mich außerhalb von meinem Muster befinde, bestätige ich nicht mehr das Muster des anderen.
Ja.
Das heißt, das ist oft dann beim anderen wie so ein Störgefühl. So, irgendwie geht das hier nicht mehr so richtig auf. Und dann fängt, also dann dadurch, weil sozusagen der Zwang oder der Sog von dem Muster geringer wird oder gar nicht mehr da ist in dem Moment, entsteht auf einmal ein Raum für neue Handlungsmöglichkeiten, auch für den anderen, die vorher nicht da war. Also bei dem kommen andere Gefühle, andere Gedanken, andere Handlungen, ohne dass der irgendetwas dafür tun muss. Aber das passiert eben erst außerhalb vom Muster. Solange wir uns in den Mustern begegnen, auch wenn es anmutet, als würden wir gerade versuchen, einen Streit zu klären, bestätigen wir trotzdem das System des anderen. Aber wenn wir außerhalb der Muster uns bewegen, ist es total krass, wie schnell bei dem anderen was passiert, ohne, man muss noch nicht mehr darüber reden, ich habe eine Erkenntnis gehabt oder ich habe was verändert oder ich habe jetzt dies oder ich mache jetzt egal. Du musst einfach nur dich selbst führen außerhalb deines Musters und wie Magie begegnet der andere dir auf einmal anders, weil es gar nicht anders geht, weil dieser so weg ist. Mhm. Und selbst wenn er dann nochmal aufgrund von seinem Mechanismus eine alte Strategie wählt und er nicht einsteigen von außerhalb des Musters, dann ist das ganz schnell auch wieder vorbei, weil das ja nicht greift. Es kann bei dir nicht mehr einhaken, funktioniert nicht mehr. Mhm. Und dann seid ihr einfach gemeinsam, wachst dann gemeinsam dadurch, egal ob der andere was macht oder nicht.
Ja. Und wenn ich dir jetzt die Frage stelle, was ist das Geheimnis glücklicher Beziehung? Und du das in einem Satz, kann auch mit vielen Kommas sein, zusammenfassen müsstest, was würdest du antworten?
Das Geheimnis glücklicher Beziehungen ist, alles, was mir an dem anderen nicht gefällt, nur als Spiegel von meinen ungeheilten Themen zu sehen. Und sobald das passiert, diese zu nutzen, um bei mir aufzuräumen. Und nicht als Anhaltspunkt für Vorwürfe und ziehen und schieben und quetschen und nörgeln und zurückziehen und so weiter. Weil dann wird es nämlich total verrückt, weil dann, wann auch immer ich getriggert bin, ist es so ein Moment. Was ist das bei mir? Und dann kann ich bei mir forschen, bis mich das nicht mehr triggert und dann weiß ich, rausgewachsen aus meinem Scheiß und die Beziehung ist auf der nächsten Ebene. Ja, das ist eine große Kunst.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, die Fragen.
Voll geil. Danke dir.
Danke.
So, das war die Folge. Und jetzt will ich dich nochmal ganz kurz mit reinnehmen in meine Energie von Aufregung und Vorfreude. Es wird in Kürze in meiner Interviewwelt etwas brandneues geben. Diese Folge, die du gehört hast, war ja rund um das Thema Partnerschaft. Und das, was kommen wird, passt dazu. Es wird etwas sein für die Sinnsucher und Freigeister unter uns, die sich nach mehr Nähe, mehr Saftigkeit, mehr Leidenschaft, mehr Intimität, aber auch nach tiefen Gesprächen, nach intellektuellen Verbindungen, nach spiritueller Partnerschaft sehen. Tief in ihrem Inneren. Das wird groß und ich freue mich schon, das mit euch zu teilen, wenn es endlich soweit ist. Und damit lasse ich dich für heute erstmal raus, weil mehr gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu erzählen. In Kürze mehr dazu.